Guten Morgen miteinander. Sacharja 11. Wir schauen das ganze Kapitel an und das ist ein schwieriges Kapitel. Es geht um Gericht, über ein verführtes und über ein abgefallenes Volk. Um Hirten, die ausbeuten, die nur aufs eigene Wohlergehen schauen und nicht auf das von den Schafen. Es geht aber auch um einen guten Hirt, wo der Sacharja selber in die Rolle schlüpfen und ein bisschen zeigen, was eigentlich der gute Hirt mich, für was es dann da wäre. Und am Schluss des Kapitels muss er sogar noch in die Rolle vom Antichrist schlüpfen, vom absolut bösesten Hirt, den es je wird geben. Leider wird der gute Hirt nicht erkannt und abgelehnt. Das ist ein bisschen freundlich formuliert. Ich denke, es hat Leute gegeben, schon zu seiner Zeit, die ihn erkannt haben und trotzdem abgelehnt. Und der schlimmste Hirt wird am Anfang verkannt. Von dem meint man, das ist jetzt endlich der gute Mann, der Ordnung in die Welt bringt, der Lösungen findet, der das gut macht und wird dann merken, oh, jetzt sind wir aber ganz schlimm verführt worden. Und wenn ich heute ein bisschen viel über Negatives und über Gericht muss reden, dann möchte ich vor allem eigentlich etwas, das uns heute Morgen einmal wieder ganz gross wird, was das für ein riesen Vorrecht ist, dass es überhaupt Gnade gibt. Haben wir nicht verdient. Niemand hat Gnade verdient. Einer hat es mal sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, Gott hat das Recht, uns alle zu vernichten. Hat er. Aber er will gnädig sein. Und das Verrückte ist, dass viele Menschen das einfach ablehnen. Und darum habe ich da einen Psalmvers hergeschrieben, den niemand kennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, da brauche ich keine Bibelstelle anzufügen, wissen wir alle, wo das steht. Es gibt der gute Hirte. Und er will sich um uns kümmern. Und da dürfen wir sehr, sehr dankbar sein darüber. Die Kapitel da, die letzten sechs Kapitel, zwei Dreierpäckchen, das Kapitel 9 und das Kapitel 12, an mit «Dies ist die Last», die der Sacharja hat müssen hören. Eben, eine Gerichtsbotschaft, etwas Schweres, etwas, das man nicht leicht verdauen kann, etwas, das schwer aufliegt, etwas, das man manchmal auch nicht so versteht. Und auch vom Stil her, da hat es Bilder drin. Es gibt sogar Sachen drin, die einige Ausleger als Bild auslegen, die ich aber nicht mehr folgen kann, wo ich sage, das ist jetzt ein bisschen zu weit hergeholt für mich. Ich kritisiere nicht den Ausleger, darf den machen. Aber ich kann nicht überall so folgen. Aber dafür dürfen wir uns daran erinnern, vor zwei Wochen habe ich über das Kapitel 10 geredet. Gerade das Kapitel vor dem Kapitel 11. Und das ist wunderschön, das Kapitel 10. Dort leuchtet Gnade auf, Güte von Gott, was er eigentlich Gutes will für uns. Und jetzt kommt, was passiert, wenn man ihn ablehnt, eben, wenn man das nicht annimmt. Es bezieht sich auf das erste Kommen von Jesus und auch auf das zweite Kommen von Jesus und auch auf die Zeit von vorher und nachher. Und ist ein bisschen alles drin in diesem Kapitel 11 und darum versteht man es nicht gerade auf Anhieb, würde ich jetzt mal sagen. Es fängt an mit Gericht und wir lesen die ersten drei Vers. Libanon, öffne deine Tore, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klage, Zypresse. Denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Klagt, ihr Eichen von Baschan, denn der undurchdringliche Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten jammern, weil ihre Herrlichkeit verwüstet ist. Man hört die Junglöwen brüllen, denn das Dickicht des Jordan ist verwüstet. Das klingt schlimm. Klingt auch nach Krieg. Und es ist eigentlich verrückt, wenn ein Krieg eben kommt. Dann macht alles kaputt. Gegen Feuer kann man sich noch so ein bisschen wehren und flüchten und probieren zu löschen. Gegen Wasser kann man davor springen und warten, dass es wieder abläuft. Gegen Krieg könnt ihr nichts machen. Der wütet so lange, wie er wütet. Und das schlägt links und rechts und trifft Soldaten und Zivilisten und schlimm. Ist einfach nur schlimm. Er frisst Zedern, das Wertvollste, das der Libanon hatte. Leider hat es auch heute nicht mehr viele Zedern im Libanon. Der Salomo hat sich ja noch Zedern einführen aus dem Libanon, für seinen Palast und für den Tempel zu bauen. Die Herrlichen sind verwüstet, wahrscheinlich die Mächtigen, also die, die dort im Libanon sagen, hey, die haben auch nicht mehr helfen, nicht mehr wehren können. Sie sind verwüstet. Der Wald, man könnte sagen, die Bevölkerung ist umgehauen, stirbt in diesem Krieg. Hirten jammern, ihre Erwerbsquellen ist verwüstet, die Wirtschaft liegt am Boden. Die Junglöwen brüllen, sie haben keine Zukunft mehr. Krieg trifft Mensch und Tier und Natur und alles zusammen. Und sogar die fruchtbare Jordanaue ist verwüstet. Libanon im Norden, man sieht es hier auf der Karte, ist wirklich das Einfallstor von der, wo die Pfinder gegen Israel immer wieder gekommen sind. Bashan, das wäre im Osten vom See Genezareth, eine grosse Gegend dort, Ostseite vom Jordan. Auch das Land Gilead gehört dazu, wo wir vielleicht noch kurz etwas davon hören. Und die ganze Jordanaue, die eben fruchtbar ist, heute mit dem super Bewässerungssystem der Juden, blüht fast das ganze Land. Damals nur die Jordanebene, alles kaputt. Libanon, öffne deine Tore. Durch das Tor, das Einfallstor im Norden, sind 720 vor Christus schon die Assyrer gekommen, haben das Nordreich in Gefangenschaft geführt in mehreren Etappen. Ums Jahr 600 herum, 605, 596, 593 hat der Nebukadnezar die Bevölkerung weggeführt nach Babylon. Der Alexander der Grosse ist reingekommen, wir erinnern uns, er hat Jerusalem verschont, aber die ganze Küste erobert. Der Antiochus Epiphanes, ein bisschen später, der hat Jerusalem nicht mehr verschont, aber auch der hat es nicht fertig gebracht, die Stadt zu zerstören oder den Tempel. Jesus hat dort einziehen können. Aber wir sehen in all diesen Sachen, Satan, der Gottes Plan verhindern und vernichten will, ist ihm nie gelungen. Im Jahr 70 nach Christus sind die Römer gekommen, der Titus, dann noch Feldherr, später Kaiser. Und in den Versen 12 bis 13, da in diesem Kapitel 11, lesen wir eine super Prophetie, ein bisschen später, über einen Verrat vom Judas mit diesen 30 Silberlingen. Das wird hier in einer Prophetie vorausgesagt, wo man damals ziemlich sicher nicht verstanden hat. Aber es hat sich genau so erfüllt. Und darum kann man sagen, das Kapitel da geht auch sehr stark um die Zeit von Jesus Christus und von der Zerstörung nachher im Jahr 70. Und wir wissen, wenn wir in die Zukunft schauen, Magog, Togarma, vom äußersten Orten, die werden auch über den Libanon einfallen. Nicht nur über den Libanon, auch über Jordanien, Syrien, auch über das Mittelmeer. Aber die kommen auch vom Norden her. Und besammeln sich dann in der Ebene Harmagedon und ziehen nachher gegen Jerusalem. Libanons das nördliche Einfallstor, für mich ist das. Jetzt gibt es Ausleger, die eben sagen, der Libanon steht hier sinnbildlich für Jerusalem. Und das, da komme ich nicht mit, das glaube ich jetzt weniger. Der Zacharia schreibt so viel von Jerusalem und dann nennt er es immer Jerusalem, dass wenn er hier wollte von Jerusalem reden, hat er Jerusalem geschrieben. Das ist meine Meinung, man darf eine andere haben. Aber der Libanon wird wahrscheinlich auch von Juden bewohnt werden. Vielleicht von vielen. Im Kapitel 10 haben wir gelesen, im 10. Vers, wo Gott sagt, ich werde sie, mein Volk, die Juden, aus dem Land Ägypten zurückführen und aus Assyrien sammeln und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen. Aber es wird nicht Raum genug gefunden werden für sie. Wenn jetzt alle Juden plötzlich daheim kehren und man hört schon so Aufrufe von Juden, wo die Juden in England sagen, wieso bleibt ihr noch in England? Das ist viel zu gefährlich. Kommt jetzt endlich heim. Und auch in anderen Ländern. Kommt heim. Der lebt es gefährlich in Europa. Und wenn die alle heimgehen, dann wird es eng. Dann haben sie ein Platzproblem. Vielleicht flüchten sie, also weichen sie ein bisschen aus in Libanon, ist möglich. Im Moment sind sie im Süden des Libanon, wegen der Hisbollah. ist noch verrückt. Vielleicht ist das eine Vorbereitung, dass der können auch Juden wohnen. Wer weiß? Für mich spielt es jetzt keine Rolle. In diesem Text, Kapitel 11, kommt es nicht darauf an, ob der Libanon sinnbildlich für Jerusalem steht, ob er einfach für das nördliche Einfallstor steht oder ob dort mal Juden wohnen, was eine Rolle spielt. Wenn das Gericht von Gott kommt, dann kannst du hin, wo du willst. Es trifft dich gleich. Das Gericht Gottes ist unabwendbar. Dem kann niemand entfliehen. Da kannst du hin, wo du willst, das nützt nichts. Und ich bin so dankbar, dass es Johannes 5,24 gibt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ja, denkt, als ich das Kapitel vorbereitet habe, heute treten ich einfach offene Türen ein bei den Zuhörern. Ihr folgt alle diesem guten Hirten. Ihr wollt auf seinen Wegen wandeln. Wir kommen nicht ins Gericht. Halleluja! Da dürfen wir dankbar sein. Das ist ganz enorm. Und doch ist es mir wichtig, das zu sagen, dass wir merken, Gott wird richten. Und mein Aufruf heute ist auch, wenn schon Jesus nachfolgen willst, dann mach es ganz. Von ganzem Herzen. Man kann falschen Hirten nachfolgen. Das müssen nicht nur Politiker sein, die man eben gewählt hat. Oder irgendwie, es können auch Ideologien sein. Sachen, Denkweisen, die uns vergiften. Was lassen wir alles auf uns wirken, was uns dann führt und verführt? Da müssen wir schon dran denken. Geben wir uns ganz Jesus her. Und meine Frage ist, warum kommen so strenge, so zerstörerische Gerichte? Und das führt mich zum Punkt 2. Weil es eben Hirten gibt, die nur ihren eigenen Vorteil suchen und Menschen komischerweise denen nachfolgen. Und ich lese mal Verse 4 bis 6. So sprach der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe. Das ist jetzt so ein Rollenspiel. Zacharia, jetzt spielst du der gute Hirte mal. Weil diesen Herden geht es schlecht. Denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig. Ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Das ist verrückt, hä? Die Menschen verführen, die können sich noch sagen, ja, ich bin ja fromm, ja, ich bin doch ein Guter. Und ihre Hirten verschonen sie nicht. Darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr. Sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Das ist schlimm. Also wenn Gott Menschen dahin gibt, dann ist es schlimm. Und ich denke, das ist eines der schlimmsten Gerichte, ich habe es schon einmal gesagt, weil es ähnlich vorkommt, ein paar Kapitel vorher. Wenn Gott Menschen aufgibt und sich selber überlässt, dann das ist schlimm, wie Menschen miteinander umgehen. Jeder will das grössere Teil vom Kuchen, das ist das Problem. Jeder will mehr Macht und er will die anderen dirigieren. Und er will sagen, wie es geht. Und das ist irgendwo durch ein Problem. Das Problem kennt ihr vielleicht sogar schon in der Ehe, oder? Da will manchmal schon beide sagen, was durchgeht. Und gerade gestern haben wir über das geredet, auf einem Schiffli auf dem Thunersee. Und dann ist eine lustige Episode mir in den Sinn gekommen, wenn Evelyn und ich, meine Frau und ich, am Tisch mit unseren drei Kindern, wo da sie gesessen, irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hatten, wo wir das Gefühl hatten, das ist jetzt keine grosse Meinungsverschiedenheit. Also das kann man ruhig vor den Kindern schnell ein bisschen ausdiskutieren. Dann hat der Patrick aber plötzlich den Kopf runtergehauen, aufgehört zu essen. Uff, das Mal hat er gesagt, die Mami hat recht. Das war fertig gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass er ab und zu gesagt hat, der Papa hat recht. Selten vorkommen, aber er hat einfach einen Schlusspunkt gesetzt. Fertig. Hört auf, stürmen. Habe ich super gefunden. Herzig. Aber manchmal stürmt man mit, nur manchmal gibt es Krach. Oder? Jetzt rede ich nicht mehr von der Ehe. Ich kann auch Krach keiner Ehe. Aber Menschen machen Krieg. Das ist verrückt. Und Gott rettet es denen. Dann lässt er es laufen. Der hat mich nicht wollen. Das Angebot wäre da gewesen. Und jetzt? Wir müssen uns entscheiden, was wählen wir für Hirten? Weil die führen in Abfall, das ist eine Verführung. Aber die Verführung, du musst dich verführen. Du lässt dich führen oder verführen. Das machst du. Man kann nicht einfach sagen, das ist mir halt nur passiert. Oder? Wir können den Hirten wählen. Einige Hirten wollen sich nur selber bereichern. Die wollen die Macht für das. Und fühlen sich noch unschuldig, sogar noch fromm. Oder? Warum treffen die Menschen so oft die falsche Wahl? Irgendwie haben wir eine falsche Meinung von Freiheit. Wir meinen, wenn ich wähle, wähle ich das, was ich will, und dann kommt es so. Ja, und wenn man auch bei den Wahlen schaut, was Politiker so vom Applaus vom Himmel runter versprechen, dann sieht man nachher, es kommt eben gleich nicht so. Oder? Also die Wahl ist noch so ein bisschen schwierig. Aber unterordnen müssen wir uns doch sowieso. Freiheit, einfach so gibt es nicht. Mein Name ist Robert Samuel Bechtold. Ich habe weder Robert noch Samuel noch Bechtold ausgelesen. So heisse ich einfach, ob ich jetzt will oder nicht. Der Geburtsort habe ich auch nicht ausgesucht. Die Eltern auch nicht. Aber ich hatte Glück wie verrückt. Für das kann ich nichts. Ich bin einfach in der Schweiz geboren, wo wir es so gut haben. Da hatte ich erst noch liebe Eltern. Das ist ja sagenhaft. Aber gemacht dazu habe ich nichts. Das war einfach so. Das ist meine ganze Freiheit. Das ist sensationell. Und unterordnen muss ich mich auch da, schon heute Morgen, wenn ich mit dem Auto hierher fahre. Oder? Es ist gescheiter, als ich beim Kreisverkehr weiss, ist Linksvortritt. Und nach dem Kreisverkehr in einer Kreuzung ist halt Rechtsvortritt. Und wenn es rot ist, halte ich gescheiter an und fahre dann erst wieder, wenn es grün wird. Und bei diesen komischen runden Tafeln mit der roten Rand und den komischen Zahlen drin, halte ich mich gescheiter dran, dann fahre ich etwas günstiger. Man muss sich unterordnen, muss einfach. Ob jetzt was oder nicht. Aber Gott dürfen wir uns auch unterordnen. Im Wissen, er will das Gute für mich. Er führt auf die grünen Auen und zum stillen Wasser. Er gibt den Frieden. Ein Frieden, der jeden Verstand übersteigt, und der Gott des Friedens wird bei euch sein. Das ist schön. Wenn ich mich unterordne, dann tue ich mich am richtigen Ort. Unterordnen. Das muss ich ja sowieso, weil die falsche Wahl, die hat furchtbare Konsequenzen. Haben wir schon gelesen im Vers 6. Gott wird sie auch nicht verschonen. Er wird sie einander preisgeben. Untereinander und auch in die Hand ihres Königs. Und jetzt erinnert es mich wieder an eine Episode zur Zeit von Jesus. Dort hat das Volk der König auch gewählt. Er wird angestanden, der König. Und der Pilatus hat es noch gesagt. Das ist euer König bei der Verurteilung. Euer König soll ich kreuzigen. Und die obersten Priester haben gesagt, wir haben keinen König als den Kaiser. Der römische Kaiser, das ist unser König. Vorher haben sie gejammert über all die Steuern, die sie müssen abgeben nach Rom. Und jetzt ist plötzlich der römische Kaiser ihr König. Das ist auch eine Wahl, ja. Verrückt. Ja, und dann hat sie Gott preisgegeben, dem König. Und dann ist Gott, hat sie den Erobern, das ganze Land verwüstet, Jerusalem geschleift, den Tempel zerstört. Man sagt, dass der Titus den Tempel gar nicht wollte zerstören. Er hat sogar den Soldaten den Auftrag gegeben, den zu verschonen. Ist aber trotzdem passiert, weil sich zu viele Juden im Tempel verschanzt haben. Und dann haben sie das halt auch angegriffen und irgendeinen heiligen Fackeln geschossen und sie haben brennen und nachher war es fertig. Die Wahl. Römisch Kaiser ist unser König. Führt mich zum Punkt 3, der gute Hirte, der eben nicht erkannt ist und abgelehnt wird, weil der Zacharia sagt, ich weidete die Schlachtschafe. Ich habe es ja gemacht, ich habe probiert, mich um die zu kümmern. Ja, die Elenden der Herde, die paar wenigen, die da nicht haben wollen, sich verführen. Und ich nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Huld, den anderen Verbindung. Huld ist ein Wort, das man heute nicht mehr so super gut kennt. Güte, Gnade, Zuwendung, Wohlwollen, Barmherzigkeit. Das ist Huld. Und der andere Verbindung, Friede. Ich will das Nordreich und das Südreich verbinden. Wir lesen es noch im Kapitel 11. aber sie haben nicht wollen. Und so weidete ich die Schafe. Aber es ist nicht gegangen, die haben nicht wollen. Da vertilgte ich, jetzt kommt der Vers 8. Den versteht niemand. Ich auch nicht. Auch die Ausleger nicht. Und man kann die eigenartigsten Sachen darüber lesen. Also was ein Monat bedeutet, weiss gar niemand. Und was die drei Hirten bedeuten, das wissen auch, das weiss kaum jemand. Weil da kommen so viele Vorschläge, was das könnte bedeuten. Dann hat er eine Auswahlsendung. Ich mache gleich einen Versuch. Also die drei Hirten, das tue ich mir, da gibt es eine Bibelstelle, die das relativ klar sagt und die sicher nicht daneben ist. Also die kann man so nehmen, die steht im Hesekiel. Und da steht, seine Propheten haben sich in ihm, im Land, miteinander verschworen. Gleich einem brüllenden Löwen, der den Raub zerreißt, verschlingen sie Seelen, verführen die Menschen, reißen Reichtum und Gut an sich und machen viele Witwen darin. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Seine Fürsten, die darin wohnen, sind wie Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Ich glaube, das ist ein gutes Bild für falsche Hirten. Propheten, Priester, Fürsten, die sich eben nicht Gott unterordnen, die eben in eigenen Sack arbeiten. Ja, es gibt sehr viel von ihnen. Das steht, Jesus tügt die in einem Monat vertilgen. Mit dem einen Monat keine Ahnung. Aber er hat die religiösen und die politischen Führer vor dem ganzen Volk diskreditiert. In seinem Leben auf dieser Erde. Er hat sie zum Beispiel einmal Schlangenbrut genannt. Er hat mal gesagt, ihr seid wie frisch getünchte Gräber. Ein wunderschöner, heller Grabstein. Aber innen drin Unrat und Totengebeine. Also für nichts. Aussen einen guten Anstrich und innen Katastrophe. Und wenn natürlich einer so etwas sagt, wird er nicht geliebt. Die Heine wollen beseitigen, das ist klar. Und seit dem Jahr 70, wo der Titus das Land eingenommen hat, gibt es weder aktive Priester, weil es gibt keine Opfer mehr, die man darbringen könnte. Weder aktive Propheten, ich will es dem kennen, wo man jetzt gerade sagen könnte, das ist einer und das sieht man dem an, man hört es an und der Rede von Gott, das ist wirklich ein Prophet wie im Alten Testament, oder einer, der wirklich jetzt das so sagt. Man kann es abbrechen und sagen, ja, jeder, der von der Bibel redet, ist ein bisschen Prophet, aber nein, das machen wir jetzt nicht, finde ich nicht. Ein wirklich echter Prophet, kennen keinen Namen. Könige in Israel. Premierminister und so gibt es, aber König? Nein. Sie vertilgt seit über 2000 Jahren. Und das führt dazu, dass Gott seine Huld und seine Verbindung zurückgezogen hat. Ich lese aus diesen Versen, die da unten stehen, ab Vers 9 der Anfang, da sprach ich, ich will euch nicht länger weiden, was stirbt, das sterbe. Was vertilgt werden soll, werde vertilgt. Ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, keine Gnade mehr. Um meinen Bund aufzuheben, jetzt Achtung, den ich mit allen Völkern gemacht habe. Gnade gilt der ganzen Welt, allen Völkern. Aber die nicht weiden, dann brich ich den Stab. Dann ist Gnade irgendwann mal weg. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, das zeutet wieder Endgericht her in der Endzeit, an jenem Tag, denn wird Gnade aufgehoben, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Es wird immer einen Überrest geben, der noch glaubt und der am guten Hirt nachfolgen will. Und dann am Schluss, an jenem Tag, lesen wir im Kapitel 12, Vers 10, sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Jetzt erkennen so viel noch nicht, dass Jesus als Messias schon da war. Gerade unter den Juden ist wie ein Widerwille gegen das. Aber dann werden sie es erkennen, ein Überrest. Also der Stab Huld wird zerbrochen und in Vers 14 lesen wir noch: Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Bruderschaft aufzulösen zwischen Juda und dem Haus Israel. Also auch in Israel selber gibt es keine Einheit mehr. Mein Stab, Verbindung, ist gebrochen. Beide Stäbe sind gebrochen. Zwei Stäbe, schon wieder Psalm 23. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Aber wenn man den Trost ablehnt, dann ist er weg. Das ist eine harte Geschichte eigentlich. Und jetzt kommen Verse 12 und 13, die habe ich gern. Da sprach ich zu ihnen, der gute Hirte redet jetzt zum Volk noch. Wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Der hat mich ja nicht wollen, oder? Also, jetzt geht der gar nicht halt, jetzt gebt mir halt den Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Ich habe euch ja nicht gepasst, dann zahlt ihr mir halt nichts. Und irgendwie haben sie jetzt gleich ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Das ist das, was man hat müssen zahlen, wenn man einem der Sklave tötet hat. Angenommen, ein Stier hat den Sklave zu Tod gerannt und der gehört dem anderen und der Stier gehört mir, dann habe ich an dem anderen 30 Silberlinge zahlen müssen, dass er sich auch einen neuen Sklave oder so etwas kaufen kann oder ein bisschen Ersatz hat dafür. Das war ihm der gute Hirt wert gewesen. Der Wert für einen toten Sklave. Also noch schäbiger kannst du es nicht machen. Und darum kommt jetzt die ironische Bemerkung da. Der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, schmeiß das doch weg. Den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Und jetzt habe ich mich gefragt, was hat jetzt der Zacharia verstanden? Soll er sie jetzt ins Haus des Herrn werfen oder dem Töpfer her? Was macht er jetzt mit dem? Hättet ihr es gewusst? Ich nahm die 30 Silberlinge, warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist gerade der Töpfer im Tempel gewesen, der gebetet hat. Nein, was soll das? Wir wissen es heute, was es soll, ja. Sättig unmögliche Prophetien können sich erfüllen. Das geht auch noch bei der Bibel, dürft's mir. Ist verrückt, oder? Der Judas hat plötzlich bereut, was er gemacht hat. Oftmals hat er es gemerkt. Und er sagt wörtlich, ich habe gesündigt, er sagt es vor den obersten Priestern, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Der ist unschuldig, der Jesus. Wo er jetzt zwei kreuzigen will. Und die Priester haben geantwortet, was geht uns das an? Schau selber zu. Das ist dein Problem. Da warf er die Silberlinge in den Tempel und er hängte sich. Die obersten Priester haben gesagt, wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Und dann haben sie dafür den Acker vom Töpfer gekauft als Begräbnisstätte für Fremdling. Und da heisst Jeans bis heute Blutacker. Sehr fromm. He? Fromm, so einen religiösen Anstrich, oder? Hey, die obersten Priester. Sie geben sich religiös. Oh, das Geld, was machen wir jetzt mit dem? Dürfen wir nicht in die Opferkasten legen? Das ist Blutgeld. Ja, wir kaufen doch einen Acker. Der Töpfer hat da einen. Den können wir nachher brauchen als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Das ist gut, oder? Das ist fromm. Schlechte Art von fromm. Hat sich genau so erfüllt, wie es der Zacharia da voraussagt. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich der gute Hirte mir wert? Was ist er uns wert? Er war da gewesen und im Johannes lesen wir immer, dass er seine Herrlichkeit offenbart hat. Man kann ihn erkennen. Er hat Sünde und Tod bezwungen. Er will noch heute die und mein gute Hirte sein. Er hat unsere Schuld gedreht, er hat sie gesühnt am Kreuz von Golgatha. Er vergibt uns, er hat sie ausgelöscht. Und er spricht uns das ewige Leben in der Herrlichkeit. Und darum sage ich also ganz bewusst unser Leben dem guten Hirt anvertrauen, und zwar ganz. Einfach völlig, von ganzem Herzen. Weil der schlimmste Hirt, der kommt jetzt. Und jetzt sehen wir, wie das wird sein, wenn der schlimmste Hirt kommt. Da sprach der Herr zu mir, jetzt muss er in die Rolle von dem schlimmsten Hirt schlüpfen, nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten, denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, einen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Fleisch des Gemästeten frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen. Gott richtet der Antichrist. Über diesen Vers muss ich nicht lange reden, da merkt man, was der macht. All die, die er nötig hätten, denen hilft er nicht. Das ist ganz eine schlimme Sache. Der Zacharia schlüpft in die Rolle. Die Qualifikationen sind desaströs von diesem nichtsnutzigen Hirte. Man könnte ihn also erkennen. Und ich nehme an, es gibt viele Menschen, die ihn werden erkennen, aber zu spät. Und Gott wird ihn richten. Darum steht da auch Wehe. Sie macht, sein Arm wird zerschlagen mit einem Schwert, die wird ihm genommen, wird zum Krieg verlieren. Im letzten Krieg verliert er, wissen wir. Und seine listvolle Weisheit, sein rechtes Auge, wird völlig erlöschen. Er wird vernichtet. Und der Antichrist und der falsche Prophet werden nach Offenbarung 19 schon vor einem tausendjährigen Reich ins ewige Verderben gehen. Satan kommt dann nach diesen tausend Jahren nachher. Sieh schon dann. Der Antichrist wird gerichtet. Zum Glück. Und das führt mich einfach zu diesem Abschluss. Wir haben den Guthirt. Und ich staune, dass es für uns Menschen Gnade gibt. Und Gott ist ein unheimlich barmherziger Gott, dass er sagt, aber die, die glauben, denen bin ich gnädig. Und es kostet uns eigentlich wenig. Wir müssen nichts zahlen. Ich muss nicht einen Haufen gute Werke vorweisen, damit ich gerettet werde. Ich kann gerettet werden als einer, der die Bibel geraucht hat. Oder? Haben wir ja gehört an einem Samstagabend. Der das Wort Gottes gelesen hat. Ich habe gemeint, er habe es nie gelesen, aber er hat erzählt. Ich habe die Seite halb gelesen. Dann hat er geräuchelt, Zigaretten gemacht und geraucht. Ich habe nie etwas verstanden. Und dann ist er mit Texten bleiben hängen, die hätte ich ihm wahrscheinlich nie vorgelesen, in der Hoffnung, dass er an diesem Text bleiben hängen. Das ist eben so, wie Gott wirkt, oder? Plötzlich hat es ihn gepackt. Und hat sich bekehrt. Er hatte wirklich keine guten Werke gehabt, zum Vorweisen. Wenn der Vater vor Gericht noch sagt, als er 20-jährig ist als Sohn, bei meinem Sohn kann ich mich an gar nichts Gutes erinnern. Der Richter hat ihn gefragt. Und hat noch nachher gefragt, das kann nicht sein, etwas Gutes müsst ihr doch wissen. Dann hat der Vater überlegt und hat gesagt, nein, ich weiss nicht. Jesus hat ihn angenommen. Das ist Gnade. Und jetzt dient er dem Herrn und folgt ihm ganz nachher dem Hirten, hat ihm sein Leben ganz übergeben. Das ist wunderschön. Satan kann ihn nicht verhindern. Er will es versuchen und weil jetzt Endzeit ist, versucht er es immer wie schlimmer. Er will die Erde an sich reissen, er will Menschen an sich reissen, er will alles von Gott entfernen. Er will Herr sein und Macht haben über das alles. Und wenn möglich, Jesus dann auslöschen, wenn er zurückkommt. Das ist sein Ziel, wird er verfehlen. Zum Glück ist Jesus der Sieger. Darum wollen wir unser Vertrauen ganz auf ihn setzen. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ja, deine Gerichte sind schwer. Aber in der Offenbarung lesen wir mehrmals, sie seien gerecht. Und du bist gerecht. Du gibst so lange Zeit und Raum, dass man Buße tun kann, dass man Vergebung erlangen kann, dass man dich wählen kann als unseren Hirte und dir nachfolgen. Oh, schenke unseren Herzen, dass wir wirklich dankbar sind, dass du unser guter Hirte bist und uns führst, dass wir dir dürfen nachfolgen, dass es Vergebung gibt, Reinheit, Reinwäsche von Sünden. Dass wir das immer wieder dürfen in Anspruch nehmen, dass du uns zu Weg hilfst. Oh, schenk, dass wir unsere Herzen dir ganz geben und dass du unser einziger Hirte bist. Danke von ganzem Herzen dafür, Herr. Amen.